Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Heute sind wir mit einem Thema am Start, was mich verfolgt im Großen und Ganzen. Ich weiß nicht, ob das an meinem Alter liegt oder weil irgendwie gerade alle im Babyfieber sind, keine Ahnung. Aber das Thema Kinderkriegen ist bei mir gerade allgegenwärtig. Ich glaube, Sarah, bei dir war das wahrscheinlich auch vor 6 Jahren so, dass du nicht drumrum gekommen bist. Und deswegen finde ich es fast ein bisschen lustig, dass wir jetzt heute auch im weitesten Sinne über dieses Thema sprechen, weil es verfolgt mich einfach. Also inzwischen wirklich bei fast jedem Gespräch mit irgendwelchen Freundinnen geht es ums Kinderkriegen oder kein Kinderkriegen oder doch oder nein oder ja oder nein oder ah, und was macht das dann mit dir? Was macht das dann mit dem Partner? Was macht das dann mit irgendjemandem in deinem Umfeld? Also es ist ein Thema. Deswegen, ja, ich glaube, es liegt am Alter und dadurch, dass jetzt halt, obwohl, ja, wahrscheinlich liegt es am Alter, weil ich habe ja auch Freundinnen, die schon seit Jahren Kinder haben und trotzdem war das in meinem Leben nicht präsent. Es war nur so, ah ja, die haben schon Kinder, okay. Aber jetzt ist wirklich andauernd begegnet mir dieses Thema. Naja,
okay,
hallo erstmal.
Wow. Hallo, liebste Schwester. Ich glaube, es liegt nicht am Alter, sondern es liegt an euren Lebensphasen. Ihr seid jetzt alle verheiratet, so, ihr seid gesettelt in euren Berufen und jetzt ist die Frage, machen wir jetzt das nächste Lebensphasenthema auf, ja oder nein?
Nee, aber es ist ja auch bei den Leuten Thema, die nicht verheiratet sind. Es ist ja auch bei den Leuten Thema, die Single sind.
Also
eine Freundin von mir ist Single und also weißt du, das hat nichts mit Partnerschaft oder so zu tun.
Okay, dann vielleicht auch.
Ich glaube, es ist einfach gerade das Alter wirklich, weil man sich so langsam, mein Mann hat auch zu mir gesagt, wir können das Thema nicht ewig vor uns herschieben. So langsam müssen wir uns mal damit auseinandersetzen, weil die biologische Uhr tickt.
Entschuldigung? Also bei meiner Schwester heißt es seit gefühlt, ich sag extra gefühlt, 10 Jahren, die nächsten 5 Jahre nicht. Es ist einfach so geil, was ich vollkommen in Ordnung finde, weil es ja genau deinem Gefühl entspricht, dass du noch sowas von gar nicht bereit bist, dich damit auseinanderzusetzen, aber dass es immer dieser 5-Jahres-Block ist und der seit Jahren einfach 5-Jahre-Block bleibt, finde ich einfach richtig lustig.
Irgendwann habe ich keinen 5-Jahres-Block mehr.
Stimmt.
Irgendwann ist es dann vorbei.
Das ist, ja, du hast noch ein paar viele Jahre, um dir darüber Gedanken zu machen, aber ja, irgendwann dann nicht mehr. In meinem Freundeskreis, und ich bin ja relativ jung Mama geworden, also viele von meinen Freundinnen sind ja auch schon älter Mama geworden oder haben auch noch kleinere Kinder, aber wir sind sowas von dermaßen durch. Also am Wochenende war das ja nochmal ganz klar. Auf meinem Geburtstag waren auch ein paar Freunde von meinem Mann da, die so ganz kleine Babys hatten und das war für uns eher so ein Graus. Also das war eher so, okay, ja, feines Baby, ja, super süßes Baby, okay, könntest du aufhören, mich anzusabbern? Okay, super, danke, das war wirklich teuer, das Outfit, dass wir uns eher zu sowas gerade entwickeln. Also wir haben nicht mehr dieses, oh mein Gott, wie süß, Baby. Ich habe nur gedacht, Baby, ich habe keine Babysachen hier, das heißt, es wird mir definitiv die Deko versauen und ja, super, danke.
Was ist ja auch, was die Kinder ja auch gemacht haben, by the way, auf der Party.
Aber das war, also so. Darauf war ich nicht vorbereitet, sonst hätte ich eine Baby-Kinder-Ecke gemacht. Aber unsere Kinder sind da einfach, und die in meinem Freundeskreis sind, so groß, dass sie das nicht mehr brauchen. Bei uns fangen jetzt langsam die Themen Teenie an. Das ist jetzt so gerade.
Ja, aber weißt du, Sarah, selbst auf deiner Party konnte ich diesem Thema ja nicht entkommen, weil ich auf deiner Party einmal drauf angesprochen wurde, wann es bei uns denn jetzt Zeit so weit ist, ne? Und die Bilder, selbst die von dir geposteten Bilder von deiner Party, da wurde ich gefragt, ob ich schwanger bin und ob es meine Babyparty war. Nur weil du die Hand so in der Nähe von meinem Bauch hattest auf einem Foto. Und auf dem nächsten Foto waren im Hintergrund halt bunte Ballons, wo halt auch Pink und Blau dabei war. 2 Leute haben mich auf Instagram angeschrieben, ob ich schwanger bin. Okay, gibt es da ein Announcement? Siehst du, ich mache
es
aktiv nichts und das Thema kommt einfach zu mir. Es ist doch wirklich krass, oder? Das habe ich meinem Mann noch gar nicht erzählt mit den Fotos, muss ich dir mal sagen. Das fand ich also wirklich.
Es tut mir auch wahnsinnig leid, tatsächlich. Ich werde nie wieder, also jetzt das Wochenende komme ich jetzt zu dir und ich freue mich. Ich bin so excited. Und ich werde definitiv nicht ein Foto machen, wo meine Hand auch nur in die Nähe.
Ich habe das aus meiner Story gelöscht, ne? Ich habe das aus meiner Story gelöscht dann nach der 2. Nachricht. Das Bild von uns beiden, dachte ich mir, nee, das gebe ich mir nicht. So, und in dem Bild, in dem Dreierbild ist ja auch noch so, dass mein Mann ein Bier in der Hand hat und ich eine Cola. Das einzige Getränk, wirklich alle anderen Getränke an dem Abend waren alkoholisch. Ein Bild, so eine ja. Cola und dieses Bild. Ich sag's dir, also wirklich, ja, gut. Naja, ich sag ja.
Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Folge, die du alle deinen Freundinnen schicken kannst. Weil tatsächlich fragen mich viele oder haben mich sehr viele gefragt, warum das mit meinem Mann und mir relativ gut geklappt hat mit der Kommunikation. Relativ. Ich muss sagen, auch wir hatten natürlich heftige Krisen nach der Geburt, dass wir uns nicht weinend in den Armen gelegen haben, weil wir gedacht haben, unser Leben ist für immer vorbei. Das war alles, so schlimm war es dann nicht. Aber ja, wir werden heute auf jeden Fall darüber sprechen, wie ihr dem vielleicht auch ein bisschen vorbeugen könnt. Oder in der nächsten Folge geht es darum. Das habe ich tatsächlich getan und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Wir sind noch glücklich zusammen. Also das Kinderkriegen war nicht das Problem. Das gucken wir mal, die Pubertätsphase wird, glaube ich, schwierig.
Ja, Leute, also wie ihr mit Sicherheit jetzt schon mitbekommen habt, wir sprechen heute über diese Transition, über diesen Übergang, den man als Paar ja durchmacht, wenn man ein Kind bekommt. Denn dann verlässt man ja seine holy kleine Paarinsel, die man sich im Zweifel über Jahre aufgebaut hat und die super funktioniert im besten Falle, und betritt dann neue Gefilde, die für alle überfordernd sind, die komplettes Neuland sind und wo sehr, sehr viele Konflikte auf einen warten. Und ja, wie diese Umbruchsphase aussieht und wie ihr sie bewältigen könnt, darum geht es jetzt in den nächsten beiden Folgen. Und Sarah, ich hoffe, du wirst wirklich viel aus deinem persönlichen Alltag erzählen, weil du hast ja schon zwei Kiddies. Das heißt, du hast das ja mehr oder minder, du hast es nicht zweimal durchgemacht, weil beim zweiten Mal wart ihr ja schon Eltern, aber trotzdem ist ja auch das zweite Kind dann immer noch eine Herausforderung für sich. Ich glaube, du kannst da super viel aus deinem Alltag erzählen und hast ja eben schon angeteasert, vielleicht auch ein paar Tipps geben aus deiner Geschichte, wie ihr das gemeistert habt. Aber wir fangen jetzt erstmal ganz von vorne an und reden jetzt erstmal generell über diesen Prozess. Also was kommt da denn alles auf einen zu, psychologisch gesehen, wenn man diese Transition macht?
Winter is coming. It will be cold. Nein.
Jetzt mach nicht hier so eine Angstfolge daraus, bitte. Komm.
Nein, mach ich nicht. Nein, aber es ist wirklich schwierig. Also
Es hätte auch unsere Halloween-Folge sein können.
Stimmt, oh mein Gott. Ja. Vielleicht müssen wir alles nochmal umschmeißen. Nein, Leute, ich habe echt lange überlegt, wie ich dieses Thema aufbauen kann, ohne dass kein Mensch mehr Kinder haben will. Und ich habe ja auch mit ganz vielen Freundinnen gesprochen. Und ich war ja auch, wie gesagt, einer der ersten Frauen in meinem Freundeskreis, die mit Abstand ein Kind gekriegt hat. Und ich war immer ein Verfechter von, ich bin radikal ehrlich. Also ich habe von Schwangerschaft zu Geburt auf den Tisch kacken zu wirklich blutigen Nippeln. Ich habe alles erzählt. Und das ist natürlich bei manchen abschreckend gewesen, aber keine von meinen Freundinnen hat danach, nachdem sie da durchgegangen ist, gesagt, boah krass, das war gar nicht so, sondern alle haben sich danach bei mir bedankt, weil ich einer der wenigen war, die das wirklich genauso erklärt hat. Und damals haben sie es nicht ernst genommen und haben gedacht, ach ja, Sarah wieder, ne? Muss wieder übertreiben, übertreibst du wieder. Aber es ist so. Und es ist gleichzeitig das Erschreckendste und Schönste, was man sich vorstellen kann. Und ich glaube, wenn man sich darauf ein bisschen vorbereiten kann, und ich als maximal bekennender Overthinker war natürlich mit allem, was ich hatte, habe ich versucht, mich vorzubereiten und war es dennoch nicht. Da versuche ich euch heute mit meinen Erfahrungen ein bisschen mitzunehmen. Also, was passiert? Entwicklungsaufgaben, die verändern sich. Also es gibt neue Rollen. Wir sind nicht mehr Liebhaber und Liebhaberin, sondern Mutter und Vater. Und es gibt Identitätsupdates. Also wer bin ich jetzt? Was für eine Mutter will ich sein? Was für ein Vater will ich sein? Was für Eltern wollen wir sein? Und dann kommen ganz viele Sachen auch, die aufgeploppt sind, wie meine Kindheit früher war. Will ich so Eltern sein, wie meine Eltern das waren? Was will ich anders machen? Was will ich auf jeden Fall auch so übernehmen? Was fand ich gut? Wie will ich in Kommunikation mit meinem Mann sein? Das waren alles Themen, die mich schon bevor das Kind überhaupt auf der Welt war, wahnsinnig beschäftigt haben. Und es geht eigentlich um den Prozess von einer Dyade, also von einem Paar, zu einer bestenfalls Triade. Und daraus entstehen halt neue Subsysteme, also Elternsystem, ein Paarsystem und eine Eltern-Kind-Dyade quasi. Und das braucht neue Grenzen, neue Regeln. Auch alle Aufgaben können sich verändern. Also wenn klar war, der eine schläft immer aus, der andere kriegt immer einen Kaffee ans Bett, der eine geht immer einkaufen. So Sachen, die sich halt eingespielt haben über Jahre als Paar, das wird alles erstmal ganz kurz auf Neustart gedrückt. Und das ist wahnsinnig anstrengend, weil man natürlich Erwartungen hat, dass das erstmal alles so weiterläuft. Und da muss ich auch aus meiner Erfahrung sagen, beruflich wie auch privat, dass der Schock für die Männer häufig größer ist. Warum? Da gehen wir heute nochmal mehr drauf ein. Aber ein Punkt ist natürlich, dass für uns Frauen sich in der Schwangerschaft alles schon verändert. Wir können das Leben, was wir vorher hatten, von jetzt auf gleich nicht mehr weiterführen. Unser Körper signalisiert uns, dass etwas wächst. Wir dürfen nicht mehr das essen, was wir wollen. Wir können nicht mehr das trinken, was wir wollen. Unser Körper macht sich bemerkbar. Ganz viele Hormone sind schon in unserem Körper. Unser Arbeitsalltag verändert sich. Vielleicht sind wir sofort raus aus dem Job. Das ist für die Männer natürlich nicht so. Die können ihr Leben genauso weiterführen, mit kleinen Einschränkungen vielleicht, nachts um 3 Mal Eis holen oder so oder Vorbereitungskurs gehen, bis das die Geburt ansteht. Und ein großer Punkt ist, psychologisch gesehen, eine Ressourcenverschiebung. Also Ressourcen sind ja Zeit und Geld, sage ich jetzt mal, und Liebe, ja, und alles verschiebt sich, also Zeit verschiebt sich, Schlaf verschiebt sich, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr auf den Partner, auf die Partnerin gerichtet, sondern wandert eher zum Baby und da gibt es dadurch natürlich ein temporäres Defizit für die Paarpflege, was total normal ist. Aber wo ich häufiger von Männern höre, dass sie sich dann zurückgesetzt fühlen. Sie hat gar keine Augen mehr für mich, ich bin total uninteressant, die kümmert sich gar nicht mehr um mich, sie interessiert sich gar nicht mehr um mich. Und das ist psychologisch ganz tief bei uns in den Köpfen verankert, muss aber mit den Männern tatsächlich vorher besprochen werden. Und das ist natürlich klarer, wenn das zweite, dritte, vierte Kind kommt, aber beim ersten ist der Umbruch häufig schon erschreckend.
Es muss ja nicht nur so rum sein, aber es kann natürlich auch sein, dass die Frauen dann denken, ne, jetzt hat er seine kleine Prinzessin, aber ich war doch vorher seine Prinzessin oder so. Das geht ja in beide Richtungen. Ich habe tatsächlich gestern einen Film geguckt, wo nämlich genau das gesagt wurde in dem Film, wo die Frau dann gesagt hat, ich fühle mich so schlecht, weil ich bin eifersüchtig auf mein Baby, weil mein Mann hat jetzt keine Augen mehr für mich, sondern nur noch fürs Baby.
Ja, und manche kommen auch nicht damit zurecht. Und auch da war ich sehr froh, dass das für meinen Mann und mich ganz klar war. Ich sehe manchmal so bei Instagram, warum du dich immer für deine Frau entscheiden solltest. Oder warum du dich immer für deinen Partner, deine Partnerin entscheiden solltest. Ne? Und Kinder gehen und werden erwachsen und so. Ne? Und da bin ich sowas von dermaßen raus. Sorry, Leute. Go for it für alle, die das so fühlen. Und hoffentlich fühlt euer Partner, eure Partnerin das genauso, sonst wäre es schwierig. Aber ich bin da sowas von raus. Also mein Mann und ich, wir beide wissen, auf jeden Fall steht ganz, ganz oben unsere Kinder. So, und ich würde meinen Partner eher verlassen, bevor ich einen Kompromiss machen würde für die Kinder. Keine Ahnung, wenn der jetzt auf einmal doof werden würde oder weiß der Kuck, ich kann mir gerade nichts ausdenken, weil es so weird ist. Aber ne, wenn dann die Frage wäre, muss ich mich für meinen Partner oder muss ich mich für meine Kinder entscheiden? Das ist für mich keine Frage. Kann ich nicht nachvollziehen. So, und meine Kinder werden immer an erster Stelle stehen und ich bin sehr froh und ich glaube, das verbindet mich auch mit meinem Partner, dass ich weiß, dass es bei ihm auch so ist. Und das wissen unsere Kinder tatsächlich auch, weil die fragen ja dann manchmal auch, ne? Wen liebt ihr denn am allermeisten? Was, noch mehr als Papa? Und dann steht mein Mann daneben und sagt, ja, auf jeden Fall. Und Papa, du? Ja, euch. Was, noch mehr als Mama? Ja, auf jeden Fall. Boah, krass. So. Aber ja, da müsste man sich auch einig sein irgendwie, ne? Und da dürfte es halt irgendwie keine Eifersucht geben. Ich habe meinen Mann gefühlt jedes Mal mehr geliebt, wenn ich gesehen habe, was für ein unfassbar guter Vater er ist. Ich finde das einfach auch wahnsinnig sexy, muss ich sagen. Also ich bin nie eifersüchtig auf meine Kinder gewesen, sondern ich habe das bis heute immer sehr gefeiert. Er ist manchmal sogar ein bisschen too much vielleicht auch. Also wo ich denke, okay, Prinzessin, dann habe ich verstanden. Okay, aber ja. Aber lieber so als andersrum. Ja, aber na klar, das kann ich mir vorstellen. Das ist auf einmal, wenn Partner ganz eng miteinander waren und so ganz close miteinander und nichts dazwischen war und auf einmal gibt es da etwas Wichtigeres. Ja, fühle ich.
Wenn man Eltern wird, dann stolpert man ja quasi so von einer Krise in die nächste. Also man ist ja gefühlt die ganze Zeit nur im Krisenmodus. Wenn man jetzt Krise als etwas betrachtet, es muss andauernd irgendwas gemacht werden, damit das Kind befriedigt wird. Ne, das Baby schreit, so, es dreht sich alles nur ums Baby, es dreht sich alles nur ums Baby, es dreht sich alles nur ums Kind. Ne, dann dreht sich alles nur darum, rundherum alles fein zu machen fürs Kind oder dann die Wäsche oder sonst was oder so. Also man hat ja seine Freizeit, die Freizeit wird ja sehr beschnitten und man kommt ja in den Krisenmodus, was ja sehr anstrengend und belastend sein kann.
Ja, definitiv, genau. Und das ist häufig dann auch das Problem, wo es eine gewisse Verzweiflung gibt, weil man ja überlastet ist durch alles. Also ich erinnere mich an viele Situationen, wo ich wirklich verzweifelt war und dachte, fuck, das ist mein Leben? Also dieses Kackticket habe ich nicht gebucht. Alle haben gefühlt geschlafen und ich weiß von meinen Freundinnen, dass es denen ähnlich ging. Wir hatten leider jetzt zwei Kinder, die nicht so gute Schläferinnen waren. Und die Große noch viel schlechter als die Kleine. Und nachts hier rumzugeistern, alleine gefühlt und die ganze Welt schläft, das war schon teilweise sehr einsam. Und dann immer wieder wach zu werden und immer wieder verzweifelt sein und irgendwie zu sagen so, what the, ich habe alles getan, so habe ich mir das nicht ausgemalt. Und dann sieht man auf Instagram die ganzen tollen Sachen, die alle so super funktionieren. Mittlerweile bin ich ja sehr, wirklich sehr dankbar, dass auf Instagram auch immer mehr der Hype kommt zur realen Realität. Also, dass Mütter auch mal zeigen, dass nicht alles perfekt ist oder so. Gott sei Dank, weil das ist so toxisch für eine Mutter, die gerade eh das Gefühl hat, nichts zu kontrollieren. Und oder Eltern, die das Gefühl haben, wir entfremden uns hier total, weil irgendwie man auch gar keine Zeit und keine Kraft hat, zu diskutieren und zu streiten. Man ist ja nur in diesem Versorgermodus. Und es ist einfach wahnsinnig schwierig, das dann zu meistern als Paar. Weil man in dem Ich ja auch so erschüttert ist. Also was ich häufig mit Familien mache, wenn die irgendwelche Probleme und Konflikte haben, dann versuche ich immer die drei Ebenen, ich glaube, das habe ich hier in dem Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt, Ich-Ebene, Paar-Ebene, Eltern-Ebene, zu gucken, wo gibt es diesen Konflikt gerade auf welcher Ebene und auf welchen strahlt er vielleicht aber dann nur aus, wo er vielleicht ausgelebt wird.
Aber da sind wir schon bei den Tipps, da sind wir jetzt gerade noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal über die Krisen sprechen.
Genau. Und meistens ist es so, dass einer dieser Ebenen betroffen ist, aber die vermischen sich alle. Das heißt, du fühlst dich einfach nur schlecht und du hast gar keine Idee, auf welcher Ebene fühle ich mich gerade schlecht. Es ist natürlich so und das ist auch komplett normal so und natürlich biologisch so, dass es eine subjektive Abkühlung des Paarsystems gibt. Das ist aber nicht als defizitär zu betrachten. Es ist halt gerade einfach nur unterversorgt, aber es ist nicht weg. Und es ist komplett normal, Leute, bitte. Es ist nicht normal, auch noch das schönste, beste Paarverständnis, den besten Sex und häufigsten Sex und die schönste Zeit zu haben, während eigentlich eure ganzen Ressourcen darauf ausgehen, ein neues Lebewesen zu versorgen und das kennenzulernen. Also wir haben ja nur 100% unserer Energie und vorher konntet ihr die schön aufteilen und das ist jetzt alles wie ein Schwamm in dem Kind. Also ich habe gefühlt nur gestillt. Ich habe gefühlt nichts anderes gemacht. Und dann waren natürlich meine Brüste taten scheiße weh. Also natürlich durfte mein Mann diese Area, die als Futterquelle war, nicht berühren. Lange nicht berühren. Das muss halt jedem klar sein irgendwie. Und dann erlebe ich immer noch Männer, die sagen, ja, wieso? Ist doch jetzt nicht schlimm. Doch, Bro, für deine Frau offensichtlich schon, weil die gibt gerade alles, um euer Kind zu versorgen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass dieses grundsätzliche Gefühl von, funktionieren wir noch? Sind wir noch wir? Gibt es uns noch? Was ist denn wir? Was macht uns aus? Paare, die vorher viel gereist sind, die viel essen gegangen sind, die sehr viel Kultur gelebt haben. Ja gut, versucht das mal mit einem paar Monate alten Baby, was irgendwie brüllt, ne, und nicht schlafen will. Manche Kinder können ja auch mit ins Café oder so genommen werden. Die kriegt man so einfach gar nicht mit. Andere aber nicht. Und deswegen ist es auch gar nicht so unüblich, dass in diesem ersten Jahr, wo das Kind einfach auch wahnsinnig viel Entwicklung macht und wo sich Elternschaft auch immer wieder verändert, viele darüber nachdenken, sich zu trennen. Es machen nicht alle, Gott sei Dank, aber das sagen halt die Studien. Ne? Studien sagen, dass im ersten Jahr sich entweder viele trennen oder viel kaputt geht, was nicht mehr reparabel ist und dann immer nur noch mehr Schmerz draufkommt, wenn man es dann nicht irgendwann repariert. Auf jeden Fall kommt die Überlegung und ich sage euch Leute, wirklich großes Secret, das war auch bei mir so. Ich habe auch überlegt, ob das wirklich so das war, was ich mir gewünscht habe. So, und Gott sei Dank haben wir das Ruder rumreißen können. Aber ich glaube, auch das ist ein Stück weit normal.
Ja, ich glaube, es ist total normal, weil du einfach dein komplettes Leben auf den Kopf stellst. Also dein Alltag ist einfach überhaupt nicht mehr wie vorher. Und du musst trotzdem es meistern, mit der gleichen Person irgendwie genauso glücklich zu sein wie vorher. Das geht ja gar nicht. Also du führst ja ein komplett neues Leben. Es ist alles anders. Und auch die Sachen, die dich vorher glücklich gemacht haben, existieren dann vielleicht auch gar nicht mehr. Nämlich oft ins Kino gehen mit dem Partner oder in das Lieblingsrestaurant gehen. So bestimmte Rituale gibt es ja dann auch nicht mehr. Da muss man sich einfach komplett neu finden und das stelle ich mir echt wahnsinnig schwierig vor.
Unser Cousin hat mich ja gefragt, ob ich der Meinung bin, das ist ja mal so geil, der stellt immer so hochtheoretische, generalisierende Fragen. Ich liebe diesen Mann wirklich sehr, aber da könnte ich ihn auch echt knutschen, weil es dafür einfach oft keine Antwort gibt. Ob ich mir vorstellen könnte, dass er und seine Freundin Kinder kriegen oder ob du und dein Mann Kinder kriegt. Und ja, meine Antwort war, keine Ahnung, aber umso länger man halt alleine ist, desto mehr genießt man halt auch die Benefits eines selbstbestimmten Lebens. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn ich Mitte 30 gewesen wäre, dann hätte ich und dann angefangen, hätte ich dann angefangen oder hätte ich dann gedacht, nee Leute, ich sehe um mich herum so viele Blagen, auf gar keinen Fall. Ich weiß es nicht. Jetzt ist es Gott sei Dank so, dass meine Babys bei mir sind, aber es gibt Menschen, die sagen, boah, jetzt bin ich fertig, ich habe alles erlebt, jetzt kann ich mir das richtig gut vorstellen, jetzt kann ich sesshaft werden. Es gibt aber auch immer mehr Leute, die sagen, nee, mein Leben ist so geil, nee, mach ich nicht. Was auch beides völlig in Ordnung ist, aber ja, kann ich halt nicht beantworten, ne? Für andere Menschen. Was natürlich auch super wichtig ist in dieser Zeit und auch für mich, finde ich, wichtig ist, wie man diese Zeit überlegt, ist, na Mimi, kannst du dir vorstellen, was das ist? Einer meiner Lieblingsthemen.
Dein absolutes Lieblingswort mit B.
Ja. Hast du's? Weißt du's? Sag es. Genau. Herrlich, es kommt einfach immer wieder, dieses Thema, oder? Egal wie, wir können es überall reinbringen eigentlich.
Du findest einfach immer wieder einen Weg, es irgendwo einzubringen.
Kennst du es also, so? Findest du nicht, es hat eher immer, ist überall wichtig oder so?
Das kannst du so sehen, ja.
Also natürlich ist auch wichtig, Leute, was für ein Bindungstyp ihr und euer Partner, eure Partnerin seid. Also, welche inneren Arbeitsmodelle habt ihr? Seid ihr sicher gebunden, ängstlich oder vermeidend? Wie ist euer Nähe-Distanzsteuerung und eure Konfliktreaktion? Welche Art von Bindung hattet ihr, bevor ihr in dieser Beziehung wart? Welche Art der Bindung habt ihr in dieser Beziehung? Was sind eure Rollen? Also, es gibt drei soziale Systeme quasi, die wichtig sind in dieser Zeit. Einmal Bindung, Fürsorge und Sexualität. So. Und nach der Geburt ist es natürlich so, dass die Fürsorge absolut überblendet, alles überblendet. Klar, Frauen in der Zeit haben natürlich auch gar keinen Bock auf Sexualität. Alles tut weh, man fühlt sich überhaupt nicht begehrenswert, man hat überhaupt gar keine Lust. Das ist so das Allerletzte, was für die Männer natürlich nicht so ist, weil sie haben ja diesen Schmerz nicht und diese Umstellung und diesen all das, was dann passiert, ja. Und keine tauben, blutigen Nippel im schlimmsten Fall.
Und die haben einfach genau die gleichen Bedürfnisse wie vorher. So.
Ja, natürlich.
Und
das
bei
ist
Frauen
ja auch
verändert
verständlich.
Sich das halt.
Genau, ist ja auch verständlich.
Ja, absolut.
Und auch Nähe ist so, das hatte ich zum Beispiel damals extrem, unsere Kinder, die konnten man nicht gut ablegen. So, und mein Mann und ich, wir sind immer sehr körperlich miteinander, wir sind immer sehr nah miteinander. Und wenn der dann abends kuscheln wollte, war ich fertig. Also ich hatte keinen Bock auf körperliche Nähe. Ich war froh, ich war so überreizt, ich wollte nicht kuscheln. Ich wollte noch nicht mal, dass er mir übers Haar streicht. Und ich habe ihm auch nur die Wange für einen Kuss hingehalten. Ich war durch. Und natürlich hat er sich dadurch zurückgesetzt gefühlt, wie jeder auch, weil er ja auch nicht, ich habe ihm ja nicht gesagt, hör zu, geliebter Ehemann, mein Körper ist völlig überreizt, es hat nichts mit dir zu tun. Und deswegen kannst du vielleicht psychologisch nachvollziehen, dass das jetzt nicht persönlich sein soll, sondern dass es einfach nur ein Bedürfnis meinerseits ist. Nee, ich habe gesagt, oh nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Und dann kommt natürlich dieses kleine Arschloch namens Schlafmangel.
Boah, ja.
Also, das heißt, wir haben schon ein System, was eh schon überreizt ist. Also alles verändert sich. Jeder muss eine neue Rolle suchen, ja. Die Frau ist überreizt, der Mann ist untervögelt. So, ganz schlechte Bedingungen. Und dazu kommt noch der kleine Arsch namens Schlafmangel.
Für beide ja im Zweifel.
Ja, natürlich, für beide. Ja, also im besten Falle eigentlich für beide, weil ich bin... finde nicht, dass das halt nur Frauensache ist, auch wenn der Mann arbeitet, aber auch da sieht jeder anders, finde ich, dass, ja, ich habe mir das nicht alleine ausgesucht. Mhm. Und erst recht beim zweiten oder beim dritten Kind kann die Frau das nicht mehr alleine stemmen. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Und natürlich ist dann unter Stress der Punkt, dass die Fähigkeit sinkt, die innere Welt des Gegenübers akkurat zu lesen. Und was passiert dadurch, Miriam? Es passieren Missverständnisse.
Das ist das Gute bei meinem Mann, denn der hat schon seit Jahren chronischen Schlafmangel. Da merke ich den Unterschied überhaupt nicht.
Stimmt.
Das ist der einzige Vorteil. Naja. Aber ja, jeder kennt das. Wenn man, also bei vielen ist das ja so, wenn die nur eine Nacht schlecht geschlafen haben, dann siehst du denen das sofort morgens im Gesicht an. Dann sind die dünnhäutig, gestresst, total gereizt und ja, wenn beide so drauf sind, plus dann springt noch ein Baby da rum. Also da ist ja Stress vorprogrammiert. Also Stress im Sinne von Streit und Missverständnisse und alles.
Auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, unsere Kinder sind jetzt 11 und 7. Also wir haben erst seit 2 Jahren regelmäßig schöne Schlaf, regelmäßig schöne Nächte. Also vorher sind wir mindestens
im Sinne von Schlaf.
Ja, also ne, das heißt, es ist ja dann nicht nur die erste Zeit, sondern dann sind die krank, dann zahnen die, dann kommen die nachts rüber, dann wollen die nicht einschlafen. Es ist immer irgendwas. Es ist immer irgendwas. So, ne? Und dann kommt dann irgendwann das zweite vielleicht und dann ist das erste gerade aus dem Gröbsten raus und dann fängt man den gleichen Kack wieder von vorne an. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und was dahinter steckt, ist halt, psychologisch gesehen, wenn unsichere Bindungsanteile dann durch Erschöpfung auch noch getriggert werden, dann kann es halt nicht gut werden, ne? Also wenn man eine ängstliche Tendenz hat, dann fängt man an zu klammern oder zu fordern. Und wenn man zum Beispiel eine vermeidende Tendenz hat, dann geht man eher in den Rückzug und in die Autonomiebetonung, was beides total fehl am Platz ist, aber was kein bewusster Prozess ist. Das ist dann häufig in der Arbeit auch das, wo ich dann reingehe mit den Eltern. Wirklich zu überlegen, welche Prozesse sind denn hier gerade bei ihnen am Laufen. Und dann haben wir noch den Punkt der Care-Domination. Da habe ich eben schon mal drüber gesprochen. Also das Oxytocin zeigt natürlich an, dass alles auf das Baby fokussiert ist. Und der Partner und die Partnerin werden schneller als Co-Parent statt als Liebesobjekt wahrgenommen. So. Und das passiert halt häufig eher bei Frauen. Natürlich ist das bei Männern auch, aber weil die häufig auch die Nahrungsquelle sind und die Männer sich häufiger nicht in Elternzeit befinden, sondern die Frauen, sind die ja die erste Bindungsperson. Und deswegen ist es ja auch häufiger so, dass die Frauen dann eher so das Gefühl haben, ich bin hier irgendwie alleine.
Was können denn deiner Meinung nach Drittpersonen da auswirken? Also wenn jetzt es in so eine Dynamik kommt zwischen den Eltern, ist es dann in dem Falle umso wichtiger, dass vielleicht jemand Außenstehendes auch häufig da ist, Großeltern oder enge Freunde, Geschwister oder so? Oder würdest du sagen, dass das Sachen sind, die eigentlich die Eltern unter sich ausmachen müssen?
Kommt drauf an, wie. Also wenn da jetzt immer die Schwiegermutter reingrätscht und alles abnimmt und die Eltern nicht in die Elternrolle reinfinden lässt, finde ich es schwierig. Aber natürlich ist jede Form von Hilfe und Entlastung gerade am Anfang super wichtig. Weil ich zum Beispiel war auch extrem mit mir selbst beschäftigt nach der Geburt. Also ich hatte viele Schmerzen und war dankbar darum, dass unsere Mutter zum Beispiel gekommen ist und mir so Sachen wie Staubsaugen oder mit dem Hund gehen abgenommen hat. Weil mein Mann auch noch damit beschäftigt war, in seine Rolle reinzufinden und ja, sich auch mit um das Kind gekümmert hat. Und weil Mama einfach wusste, dass ich nicht ausstehen kann, wenn es hier ja nicht gesaugt ist und so, und dass ich mir immer große Sorgen um unseren Hund damals gemacht habe, dass sie ordentlich rauskommt, hat die das einfach übernommen. Das war super entlastend. Aber es wäre überhaupt nicht entlastend gewesen, wenn sie mir ständig das Kind abgenommen hätte oder wenn sie meinem Mann gesagt hätte, was sie zu tun oder zu lassen, was er zu tun oder zu lassen hätte.
Okay, verstehe.
Ein großer Punkt in der Zeit ist, haben wir eben schon mal kurz erwähnt, auch Sexualität und auch die große Frage, die damit verbunden ist, was hatte Sex für einen Stellenwert vor dem Elterndasein? Wenn Sex einen hohen Stellenwert in der Beziehung hatte, ist es aus meiner Sicht häufig schwieriger, weil danach einfach der Fokus woanders drauf liegt. Wenn Sex vorher schon kein Thema war, dann wird das dann da auch nicht fehlen. Und es ist einfach wichtig, eine neue Sexualität für sich gemeinsam zu erfinden und zu leben und herauszufinden. Weil bei Frauen gibt es halt dann diese Lusthemmung, weil die einfach dann ganz viele andere Sachen im Kopf haben. Und es gibt nichts Lusthemmenderes als ein Mann, der ständig suggeriert, dass er Bock hat und die Alte aber nicht. Muss ich einfach mal so sagen. Also ich habe mit Frauen gesprochen, die gar keine Zärtlichkeit mehr zulassen konnten, weil sie wussten, wenn er mich anfasst, weiß ich, was der von mir will. Da habe ich gar keinen Bock mehr drauf.
Ja.
Es gibt es auch teilweise schon bei Paaren, die keine Kinder haben, aber dann wird es natürlich noch mal mehr bestätigt, ne? Und der Mann fühlt sich ständig zurückgesetzt, ständig zurückgewiesen, nicht ernst genommen, nicht gesehen und beschreibt mir dann häufig auch, ja, ich kann machen, was ich will, die will einfach nicht mehr mit mir schlafen. Die will einfach nicht. So, und es ist doch total schön, wenn ich meiner Frau noch zeige, dass ich sie immer noch attraktiv und sexy finde. Aber was dann häufig der Trugschluss ist aus meiner Sicht ist, dass er sagt, so, jetzt habe ich dir mal den Müll rausgebracht und jetzt habe ich mal ihr die Kinder abgenommen, damit sie mal ein bisschen Ruhe haben kann und jetzt will sie abends auch nicht. Das ist halt falsch. Weil, nee, du hast nicht ihr den Müll rausgebracht und ihr die Kinder abgenommen, sondern es ist dein Müll auch und es sind eure Kinder. Und sie weiß ganz genau, ich habe eine Mutter, die mir gesagt hat, ich weiß ganz genau, jetzt bringt er mir den Rotwein, weil er will, dass ich entspannt bin und danach will er mit mir schlafen. Und das sind so große Tabuthemen, da spricht halt irgendwie keiner drüber. Und ich denke mir ganz oft so, why? Das ist doch total wichtig. Lasst uns doch gegenseitig von unseren Erfahrungen profitieren. Wir sind doch alle nicht alleine. Das ist mir schon lange klar.
Oh Mann.
Also bei werdenden Vätern sinkt halt oft auch der Testosteronspiegel leicht und das Oxytocin steigt. Also sie haben dann eine höhere Sensibilität, teils geringere, spontaneres Begehren. Kann sein.
Ah, interessant.
Also es kann sein, je nachdem, manche sind ja auch tatsächlich mit, wenn die sich so reinfühlen bei ihrer Partnerin, mit ihrer Partnerin schwanger und leiden da total mit. Und dann haben die halt auch teilweise ein geringeres Begehren. So. Und das ist halt auch spannend zu sehen, es kommt auch wirklich darauf an, aus meiner Erfahrung nach, wie Väter sich häufig reingeben. Also Väter, die sich komplett darauf einlassen und voll da sind und auch Elternschaft wirklich 50-50 machen, die erzählen häufiger, boah, ich bin abends auch so platt, manchmal liege ich mit meiner Frau einfach nebeneinander auf der Couch, wir berühren uns nicht und sind einfach nur nebeneinander anwesend. Das ist schön. Gemeinsames Leiden.
Ja.
Weil er das einfach anders fühlt. Genauso wie mein Mann, der auch viel Vater ist und mit mir 50-50 macht, sagt, ein drittes Kind auf gar keinen Fall. No way. Also zwei, mehr schaffen wir nicht. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Und dann kenne ich halt auch andere Väter, die sagen, ach was, ich könnte auch noch ein drittes und viertes kriegen. Ja klar, Hubertus Maximus, du bist ja auch kaum zu Hause. Frag mal deine Frau, die sagt irgendwie was ganz anderes. Das ist dann leider, ja, da bewegen wir uns leider immer noch häufig in sehr Stereotypen. Was auch ein Punkt ist,
absolut,
da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, ist, wenn Väter sich überflüssig fühlen. Also, wenn, du hast eben gesagt, Eifersucht quasi, ne, von der Mutter auf die Tochter. Aber es gibt auch den Punkt, dass Väter Väter sein wollen, die Mütter ihnen aber keinen Raum dafür eingeben.
Ja, kenne ich auch, ja.
Und das ist ganz schlimm. Und da leiden die Väter ganz schlimm drunter und wissen oft nicht, was sie tun, weil sie haben ja dann wenig Lobby. Also mit wem sollen sie darüber reden? So, ne? Und zu sagen, hallo, ich will auch Teil sein und ich will auch Vater sein und irgendwie vereinnahmst du alles und dann heißt es immer so, ja, sei doch froh. Nee.
Ja, und dann, wenn der Vater mal eine Stunde alleine sein soll mit dem Kind, weil es nicht anders geht, wird er total bevormundet und behandelt wie jemand, der das Kind gar nicht kennt, weil dann werden Listen geschrieben und tausende Vorgaben gemacht und der Vater denkt sich so, ja, es ist mein Kind, ich krieg das schon hin, so entspann dich.
Was uns zu einem weiteren Punkt führt, nämlich die Akzeptanz von Elternschaft, also zu akzeptieren, dass mein Mann die Sachen gut macht, aber definitiv anders als ich, ist ein großer Schritt gewesen, genauso wie es bei ihm ein großer Schritt ist. Wir sind beide eher die Kontrollfreaks und das kann ich nur jedem empfehlen, weil das sind häufig die größten Streitigkeiten. Warum hast du dem das angezogen? Ja, wieso denn nicht? Ich kann dem das doch anziehen. Nein, aber das ist doch viel zu kalt. Hä, es hat doch gar nicht geregnet. Und dann streitet man sich über so Banalitäten. Weil der eine Part, der zuständig war, es anders empfunden hat, als der andere Part, der gerade nicht zuständig war. Das macht auch viel auf der Paarebene dann kaputt, weil es dann um Verletzungen, Zurückweisungen und Missverständnissen und Unverständlichkeiten geht. Also weniger Schlaf gleich mehr Reizbarkeit, also dünneres Fell, mehr Missverständnisse, haben wir verstanden. Das heißt Window of Tolerance, also das heißt nichts anderes als, das ist das Fenster, in dem wir uns entspannt und wohlfühlen, so, das ist die, das, wo wir noch ausgeglichen reagieren können. Und jeder hat unterschiedliche große Toleranzfenster. Und mit Schlafentzug, Stress, Unsicherheiten, Bindungsproblematiken, die angetitscht werden, wird dieses Window of Tolerance schmaler. Und neutrale Reize werden als Kritik gelesen. Zum Beispiel, es eskaliert abends wegen Kleinigkeiten, weil du die Flasche nicht gespült hast. Ne? Eigentlich ist es die Erschöpfung und nicht ein Beziehungsdefizit, aber dadurch, dass man so überreizt ist, wird aus jeder kleinen Mücke ein Elefanten. Ich glaube, das kennt jeder auch aus Beziehungen, die keine Kinder haben. Und dann ist halt die Frage, woran liegt das? Und was dann passiert, ist ein ganz häufiges Mustern von Fordern versus Rückzug. Also jemand fordert etwas, der andere zieht sich zurück. Dann wird mehr gefordert, dann wird sich noch mehr zurückgezogen. Und wenn ich reinkomme in diese Situation, gibt es meistens schon so viel Rückzug und Fordern und so viele Verletzungen, dass es echt eine Zeit braucht, um wirklich den Kern der Geschichte herauszufinden. Also es gibt so vier Eskalationstreiber. Kritik, Abwertung, Abwehr, Mauer. Und wenn das über Jahre hinweg passiert und wenn man sich dann irgendwann gar nicht mehr daran erinnern kann, warum man gedacht hat, es wäre eine gute Idee, mit dieser Person ein Kind zu zeugen, dann ist es irgendwann zu spät. Und dann kommen halt so Generalisierungen, ne? Du kümmerst dich nie, ich bin immer alleine und du machst das immer falsch und du siehst mich nie und das ist so irgendwie, dann sage ich immer, okay, wenn das anfängt, dann ist der Anfang vom Ende, wenn man da nicht rauskommt. Also natürlich ist das bei mir auch mal so, ne, dass ich bei meinem Mann Generalisierungen an den Kopf werfe, dann guckt er mich einfach nur an und sagt, ernsthaft immer, ernsthaft nie und dann kann ich das dann aber revidieren. Aber wenn man dann dabei bleibt und wirklich das Gefühl hat, dass das wirklich die Wahrheit ist, dann ist es halt schon wirklich schwierig.
Das benutzt man häufig in Streits, diese Wörter immer und nie. Das hast du noch nie gemacht.
Ja, weil das einen natürlich antitscht.
Ja, ja, voll, weil das einfach direkt so das große Ganze aufmacht irgendwie.
Ja, und weil der Gegenüber sich natürlich auch nicht gesehen fühlt, verständlicherweise. Na, wenn er sagt, und dann geht es gar nicht mehr um die Sache, dann heißt es, doch, weißt du noch, damals habe ich das gemacht. Nein, weiß ich nicht mehr. Ja, siehst du, du erinnerst dich halt nie. Und dann wird's, Leute, dann wird's nur schlimmer. Bei der Sexualität ist es häufig so, dass es dann um so eine Dynamik geht, dass einer Sexualität und Nähe sucht, der andere eher in diese Vermeidung wegen dieser Erschöpfung, wegen diesem Schmerz und wegen dieser Überreizung geht. Und da geht es eigentlich eher so darum, dass ein Part sagt, ich will dich um uns zu spüren versus mein Körper gehört gerade dem Baby, ich brauche nicht Beanspruchung. Also das ist auch so ein Punkt, den ich von mir selber kenne, wo ich eigentlich eine tiefe Sehnsucht nach meinem Mann hatte, aber ich konnte halt seine Nähe nicht. Und das war der innere Konflikt, den ich mir erstmal bewusst machen wollte, weil eigentlich wollte ich einfach nur kuscheln und einfach in den Arm gehalten werden, weil alles so viel und überfordernd war, aber eigentlich, boah, nee, eigentlich irgendwie nicht. Und da geht es halt darum, Romantik und Verbundenheit anders zu lernen. Und da müssen wir gucken, wie wir das beim nächsten Mal machen.
Genau, also deswegen stelle ich jetzt auch extra nicht die Frage, wie kommt man da wieder raus, weil das machen wir die nächste Folge. Was sind denn so Warnsignale in der Zeit, wo man sagen kann, wow, okay, Moment mal, jetzt ist irgendwie XYZ passiert, wir sind gerade irgendwie auf einem ganz falschen Dampfer unterwegs. Wo müsste man also hellhörig werden, auch vielleicht als Außenstehende oder auch als Betroffene selbst? Was gibt es da für Risikofaktoren und Warnsignale?
Also ich finde, schwierig wird es, wenn starke Vorkonflikte vorherrschend sind oder wenig soziale Unterstützung oder psychische Belastung, ne, bei prä- oder postnatalen Problematiken finde ich es schwierig. Eine traumatische Geburt, finanzielle und gesundheitliche Sorgen und das in Kombination mit ängstlichen oder vermeidenden Beziehungsmustern oder Bindungsmustern. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind für mich alles Risikofaktoren, wo ich dann nochmal als Fachkraft eher hingucken würde, wenn ich wüsste, okay, die kriegen jetzt nochmal ein Kind.
Mhm.
Und Warnsignale in der Zeit, um zu gucken, okay, braucht es vielleicht wirklich ein Eingreifen von außen und ist das mehr als diese Krise, die eh normal ist? Also heute war irgendwie so meine Mission, euch mitzugeben, das ist völlig normal. Ja, was da passiert, passiert bei allen. Bei einigen mehr, bei einigen weniger, aber es passiert bei allen. So, es ist überall das gleiche Thema, diese Neufindung von. Und es kommt ja auch auf das Kind an, wie nett es euch das gestalten lässt. Ist das ein Schreikind, dann habt ihr natürlich noch mehr Struggle in eure Rollen zu finden, als wenn es so ein, ja, Ersti-Baby ist, was alles total easy peasy durchmacht und auch die ersten Nächte schon super schläft oder so. Und da, finde ich, sind so Warnsignale, die für mich wichtig sind, chronische Abwertung vom Partner oder der Partnerin, Isolation, keine Reparaturversuche, also keine Gespräche, um zu versuchen, wieder Nähe herzukriegen und sich zu erklären, anhaltendes Nähe vermeiden, also nicht dieses, ich bin jetzt gerade überreizt, sondern auch, man kann ja auch anders Nähe suggerieren. Ein Lächeln, ein nettes Wort, einmal über den Handrücken streichen, sodass der andere irgendwie noch mitbekommt oder auch Außenstehende mitbekommen, okay, die hassen sich gerade nicht nur, ja, sondern es ist gerade eine anstrengende Zeit und die versuchen aber wieder Nähe zu finden und an das anzuknüpfen, was vor der Geburt war. Schuldzuweisung fürs Elternsein ist, habe ich schon leider häufig erlebt. Ja, häufig ist zu viel. Habe ich schon auch häufiger erlebt, als man denkt, glaube ich, ist das richtige Wort. Das ist für mich Red Flag.
Dieses, du wolltest doch Kind, du wolltest doch ein Kind haben.
Jetzt habe ich kein Leben mehr, du wolltest das, jetzt musst du gucken, wie du mit dem Blach zurechtkommst. Boah. Oder jetzt mein Leben kaputt wegen dir. Also, ja.
Das ist scheiße.
Deswegen, Leute, es ist niemals eine gute Idee, just saying, irgendjemanden dazu zu überreden. Also entweder die Person macht es vollkommen zu 1000% aus freien Stücken und nein, es ist auch keine gute Idee zu sagen, wenn es da ist, wird er es schon lieb haben oder wenn es da ist, wird sie mir schon dankbar dafür sein. Nein, nein. Damit tut ihr euren Kindern auch echt einen Freck an, weil das kriegt die auf jeden Fall. Also das in allen anderen Folgen könnt ihr da vielleicht darüber hören, warum das eine schlechte Idee ist.
Ja, ich habe letztens auch noch zu meiner Freundin gesagt, ich bereue es lieber, keine Kinder bekommen zu haben, als dass ich es bereue, welche bekommen zu haben.
Amen, ja.
Also ich bin lieber alt und denke mir, fuck, hättest du mal Kinder bekommen, weil jetzt sitzt du hier und bereust es, anstatt dass ich da mit 50 sitze und denke, es hat mein Leben zerstört, weil ich eben nicht bereit war und es auch nichts für mich war und es einfach nur noch, es nur Scheiße fand am Ende. Um es jetzt mal ganz blöd zu sagen. Ne? Und es sagen immer alle, ja, aber wenn du dann das Kind hast, die Hormone, die regeln das dann und bla bla bla. Nee, glaube ich nicht.
Nee, das ist ja auch ein ganz großes Tabuthema.
Also ich bin selber nicht schwanger gewesen und bin noch keine Mutter, aber nein, vor allem wenn ich ein Kind habe, dann will ich doch auch all in gehen. Das ist ja auch nicht fair dem Kind gegenüber, dass ich das so half-ass-mäßig mache. So, ach ja, ich guck mal, wie es läuft. Also, hä, was, da kann ja mein Kind dann auch nichts für. Das ist dann da auf der Welt wegen mir. Dann muss ich auch bereit sein, 100% zu geben. Also, ja, ich finde, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Und erst recht, wenn man halt Leute überredet, Kinder zu bekommen, dann endet das nie gut. Also irgendjemand leidet dann darunter. Entweder der Partner, das Kind oder die Person selbst. Also, so sehe ich das.
Dem kann ich wenig hinzufügen. Und das ist auch ein ganz großes Tabuthema tatsächlich, über das auch immer mehr Mütter sprechen, weil die Mutterschaft wird ja so als mega heilig auch noch angesehen. Und es ist absolut tabu, wenn Mütter sagen, und ich bereue das total, Kinder gekriegt zu haben. Und es war absolut das Schlimmste. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dieser Zwiespalt zwischen, ich liebe mein Kind, was jetzt da ist. Natürlich tue ich das. Das hat niemand gesagt. Weil es dann sofort heißt, ach, so liebst du dein Kind nicht? Hä, nein, das hat niemals gesagt. Aber ich bin kein Muttertier und ich bin kein Mensch, der sich dann jahrelang gerne aufopfert. Es gibt viele Frauen, die das gerne tun oder viele Menschen, die das gerne tun. Aber ich finde, es ist auch völlig legitim zu sagen, nein, war ein dicker Fehler. Nur kannst du dieses Wesen dann halt nicht ins Tierheim bringen, ne?
Ja, genau.
Und auch nicht einfach so ins Kinderheim. Und das wird auf jeden Fall was mit dem Kind machen, definitiv. Also entscheidet euch bitte absolut bewusst mit eurem Partner, eurer Partnerin dafür, weil der Bumerang kommt. Da auch schon alles erlebt. Auch schön ist, unsere Beziehung ist total im Eimer, lass uns bitte noch ein Kind kriegen. Ist auch eine richtig schöne Geschichte, funktioniert nie.
Ja.
Weil, wie wir ja mitbekommen haben, Kind, Arbeit und Krise und alles, was dazu gehört, ist nicht bindungsfördernd.
Und rein rational gesehen total bescheuert. Also du musst da emotional 100% dahinter stehen. Weil rein rational macht es gar keinen Sinn, ein Kind zu bekommen. Und ich weiß, dass das auch keine rationale Entscheidung ist bei niemandem. Das ist eine rein emotionale Entscheidung. Aber rein rational gesehen ist es Quatsch. Und deswegen musst du umso mehr dahinter stehen und es umso mehr wollen, dass du das durchstehst am Ende des Tages.
Auf jeden Fall. Ja, weil es müsste auch eine gewisse Basis und also wenn ich jetzt zum Beispiel habe ich eine Familie gehabt, die Eltern haben sich nur gestritten. Dann habe ich gesagt, warum zum Teufel darf ich diese Frage stellen? Haben sie sich dazu entschieden, Kinder zu kriegen? Ihre Erziehungsstile sind unterschiedlicher, wie sie nicht sein könnten. Ist ihnen das nicht vorher aufgefallen? Doch, aber wir dachten, das legt sich schon. Hä? Why? Wieso? Beide wollen noch das Beste fürs Kind, aber beide waren so unterschiedlichster Meinung, was das Beste für dieses Kind ist. Und das verstärkt sich ja auch nur dadurch, dass man dieses Wesen einfach so sehr liebt. Also, ich glaube einfach, dass viel Leid, und ich weiß, dass das sehr provokant ist, diese These, aber ich glaube, viel Leid bei vielen Menschen, Kindern und Eltern würden erspart bleiben, wenn einige Menschen sich bewusster damit auseinandersetzen würden, was das alles bedeutet. Im Vorhinein. Diese Phase ist spannend, wunderschön, aufregend, aber gleichzeitig auch ein Dauerstress und meistens ohne Erholung, was euer System einfach wahnsinnig belasten wird. Aber es gibt Wege raus und eure verschiedenen Bindungsmuster werden massiv aktiviert werden. Aber es gibt Wege raus, es gibt Hoffnung und bisher habe ich es auch geschafft. Also ja, das machen wir dann beim nächsten Mal, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so, so eine positive Note ist, auf der wir hier enden. Aber am Ende müsst ihr auch alle wissen, worauf ihr euch einlasst. Also, und ich meine, wenn das jetzt jemand von euch hört, der oder diejenige gedacht hat, sag mal, sind wir eigentlich bescheuert? Wieso kriegen wir das alles nicht hin? Es ist total normal, dass eure Beziehung darunter leidet. Und vielleicht hat euch die Folge in dem Sinne etwas geholfen, dass ihr jetzt mitbekommen habt, dass das ganz normal ist und dass eure Struggles die sind, die auch jedes andere Paar hat in der Phase. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und beim nächsten Mal geht es, wie gesagt, ein bisschen positiver, nämlich um positive Wege, wie man damit umgehen kann, was man tun kann, damit die Beziehung klappt, damit es noch weiter funktioniert. Genau, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüssi.
Tschüssi.